jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Die heutige Geschichte kommt von Nina. Nina ist 35 Jahre alt, war 4 Jahre mit einem Narzissten zusammen und daraus ist eine 3-jährige Tochter als gemeinsames Kind entstanden. Nina ist heute seit September 22, also gut 1,5 Jahre, getrennt und lebt in der Nähe von Bonn. Ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast Ich bin die dritte Frau, Nina.
Hallo Christina, danke, dass ich da sein kann.
Super gerne. Ich freue mich jedes Mal über jede einzelne Anmeldung, weil es unheimlich viel Mut kostet. Und ganz viele Frauen erzählen ihre Geschichte in so einem Format zum ersten Mal. Es kostet ganz viel Mut, ganz viel Überwindung, diese Geschichte zu erzählen und so vielen Frauen auch zur Verfügung zu stellen und somit, wie ich immer sage, ein Stück Aufklärungsarbeit zu leisten. Nina, bevor wir anfangen, deine Geschichte ein wenig näher zu betrachten und du sie uns erzählst, wie bist du auf diesen Podcast gekommen?
Damals, als ich ausgezogen bin, aber die Beziehung noch nicht zu Ende war und ich dann aber mehr Privatsphäre hatte, zu recherchieren, was da schief lief und so weiter, hatte ich erst von meiner Mutter einige Videos zum Thema Narzissmus tatsächlich bekommen, die wirklich gepasst haben und bin dann mit Freundinnen auf deine Instagram-Seite gekommen und die ganzen Posts und Informationen haben uns auch sehr geholfen, also weil das hat meist 1:1 gepasst, weil meine Freundin ein ähnliches Problem hatte in einer Beziehung zur gleichen Zeit und da haben einfach viele Dinge das so gut zusammengefasst, dass wir uns das regelmäßig angesehen haben. Ja.
Und dann bist du auf den Podcast gekommen. Und was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Weil du bist ja jetzt auch schon gute 1,5 Jahre getrennt. Was war so deine Motivation zu sagen, Mensch, ich trage mich in dem Kalender auf der Website ein und mache einen Termin und erzähle meine Geschichte?
Ja, also ich habe alle Podcast-Folgen mir angehört. Das hat mich auch alles sehr berührt und fand ich auch alles sehr traurig. Und ich habe einfach die letzten Jahre so eine große Entwicklung gemacht, dass ich durch diese Beziehungskrise und durch diese ganzen Informationen über missbräuchliche Beziehungen einfach die Welt ganz anders sehe heutzutage, auch die Beziehungswelt. Und das hat viel innerlich verändert, leider auch viel Schmerz, weil die Realität ist leider so. Und ich habe ja auch eine Tochter und wünsche mir, dass sie diese Erfahrung nicht machen muss und wünsche einfach, dass es allgemein Frauen besser gehen kann in Zukunft. Und ich glaube, das geht nur mit Wissen, dass man sich schützen kann.
Ja,
ja, und das hat mich bewegt, damit zu machen, ja.
Das ist absolut richtig. Und das, was du gerade ansprichst, das würde ich noch ganz kurz aufgreifen. In vielen Fällen ist so eine Erfahrung einer toxisch-missbräuchlichen Beziehung führt nicht nur zur Trennung von diesem Mann, sondern es entsteht eine ganz tiefgehende Transformation. Also da wird nicht nur die Beziehungswelt zu diesem Mann gerät völlig aus den Fugen, sondern tatsächlich oft dieses ganze Weltbild, weil man anfängt, Zusammenhänge zu erkennen. Wenn man also die richtigen Menschen um sich hat und das richtig verarbeitet, ne, dann erkennt man,
wie viele andere toxische Dynamiken einen sonst noch umgeben, und zwar nicht nur in dieser Partnerschaft, sondern oft in der Familie oder im Arbeitsumfeld, ja? Wenn man das richtig angeht und das gründlich verarbeitet, dann erkennt man tatsächlich narzisstische Menschen von weitem. Man spottet sie. Man kann es nicht mehr ignorieren. Hast du das damit gemeint, ein Stück?
Auf jeden Fall. Und auch ja, die Erkenntnis, dass, also die teile ich auch, dass die ganze Gesellschaft und nicht nur hier in Deutschland, weltweit einfach, die ganzen Gesellschaftssysteme leider überall so funktionieren und egal ob in Beziehungen oder im Berufsleben oder in Freundschaften, es gibt immer wieder toxische Begegnungen und Beziehungen und ja, man sieht das oft nicht, wenn man nicht die Erfahrung hat und ja, leidet dann oder hat andere Probleme und ja, schade, dass die Welt so funktioniert und schade, dass es so viele Menschen gibt, die einem nicht gut tun, aber es ist dann wichtig aufzuklären, also für sich und die Menschen, die man natürlich lieb hat, dass die
Und gerade wenn man natürlich Kinder hat, ne, völlig
Ja.
ungeachtet dessen, ob das jetzt Töchter oder Söhne sind, aber dieses
Ja.
Wissen, ne, was alles Gewalt ist und welche Gewaltformen es gibt, da muss definitiv diese Wissenslücke geschlossen werden. Jetzt kommen wir aber zu dem einen Menschen, der dir sehr viel Schaden angerichtet hat.
Ja.
Und das war dein Ex-Partner.
Genau.
Erzähle uns, wie hast du diesen Mann kennengelernt?
Ja, es fing alles in allem noch normal und schön an. Wir hatten uns damals 2018 wie heutzutage typisch online kennengelernt. Ich hatte frisch nach dem Studium so ein paar Jahre später dann so einen guten Job bekommen, bin umgezogen und dann hat mir eigentlich nur noch ein Partner gefehlt, habe ich mir immer gesagt damals. Da dachte ich, ja, ich habe eigentlich jetzt aktuell alles, aber ich möchte gerne einen Partner haben, einen Lebenspartner zum Altwerden und vielleicht eine Familie gründen. Und habe dann einfach mich ins Online-Dating begeben. Und ich habe nicht sehr lange gesucht, habe mich anscheinend vielleicht zu schnell dann eingelassen, aber das hat ja auch gepasst am Anfang. Und ja, so haben wir uns kennengelernt.
Wie war denn so die erste Begegnung? Wie kam es zum ersten Date?
Ja, also ich habe direkt offengelegt, dass ich ja etwas Ernstes suche, eine Art Lebenspartnerschaft. Das hat er auch akzeptiert. Also ich habe Infos preisgegeben über das, was ich suche und was ich mir vorstelle. Und das fing auch recht langsam an. Also wir haben erst gechattet und auch länger telefoniert. Also so eine emotionale Bindung ist dann irgendwie schon entstanden durch Telefonate. Und hatten dann unser erstes Treffen mit Essen gehen und da muss ich sagen, das lief auch ganz normal ab und war auch länger als geplant. Ich weiß nicht, soll ich sofort erwähnen, was mir aber aufgefallen ist? So,
Ja, natürlich, gerne, klar.
also mir ist halt nur aufgefallen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe in Persona, hatte ich eigentlich so ein komisches Bauchgefühl von Gefahr. Daran erinnere ich mich. Obwohl nichts passiert ist. Also einfach, wenn man sich in die Augen guckt, hatte ich irgendwie im ersten Moment ein gefährliches Bauchgefühl, hat mir aber nichts weiter oder hab's ja mit Logik irgendwie übertönt, weil wir hatten ja Gespräche und wir waren ja an einem öffentlichen Ort. Und dann bin ich auch ungewöhnlicherweise schnell in sein Auto eingestiegen, weil schon so eine Vertrauensbasis durch die Gespräche da war, was ich eigentlich auch zu schnell finde und danach nie gemacht habe. Aber der hat mich da irgendwie so ja rein gezogen.
Ja.
Und dann fiel mir auf, dass er auch sehr rabiat gefahren ist. Das war so gar nicht so das, was ich so mag, wenn man so schnell fährt und so komisch Gas gibt. Das ist mir auch aufgefallen. Aber abgesehen davon verlief der Tag ganz normal. Und dann haben wir uns verabschiedet. Der hat mich auch zum Zug begleitet, was auch sehr höflich war. War nicht aufdringlich oder so. War irgendwie charmant. Ja, sehr charmant, hat auch so die Teller getragen beim Essen für mich und so mich ein bisschen bedient im Restaurant, was irgendwie wirklich sehr charmant wirkte und gentlemanlike. Aber hat irgendwie nicht ganz so zu seinem Auftreten gepasst, meiner Meinung nach. Das so vom
Aha.
Bauchgefühl rückwirkend, ja.
Und ich glaube tatsächlich, du bist die erste Frau in diesen fast mittlerweile, glaube ich, 30 Folgen, die ich in diesem Podcast habe, die erwähnt, dass das Bauchgefühl ihr Gefahr signalisiert hat. In den meisten Fällen, wenn ich Frauen frage nach dem Bauchgefühl, dann beschreiben sie es eher als so ein bisschen, bisschen seltsam und ein bisschen komisch und es hat sie ein bisschen verunsichert. Aber dass jemand gesagt hat, dass du eine Gefahr gespürt hast, das ist tatsächlich, das äußert eine Frau so zum ersten Mal. Wie lange habt ihr denn diese Kommunikation oder diese Verbindung, diese Telefonate oder via WhatsApp, was auch immer, geführt? Wo ist da, wie lange hat es gedauert, bis du ihn denn dann in Persona getroffen hast?
Ungefähr einen Monat, also ein
Also
paar Wochen, ja,
4 Wochen lang. Okay.
ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, über was ihr denn so alles gesprochen habt? Was hat er so von sich erzählt? Was hat er dich gefragt?
Das erste Telefonat war nicht so lang, das war aber sehr charmant, ist mir aufgefallen. Er war sehr sympathisch, die Stimme, die Art, wie er redet, sehr eloquent, humorvoll. Und danach hatten wir wirklich lange Telefonate, wo wir tatsächlich über unsere Kindheit uns sogar geöffnet haben, über Gemeinsamkeiten, Erfahrungen mit unseren Vätern, die auch nicht immer positiv waren. Und ja, also in die Richtung.
Also
Eigentlich
da.
intensiver als eigentlich üblich am Anfang.
Ja, also du hast tatsächlich, was du ja vorhin schon gesagt hast, du hast sehr viel von dir preisgegeben.
Ja.
Ne? Und diese Anmerkung, diese Love-Bombing-Phase dient tatsächlich dazu, dass der Narzisst ganz viele Informationen über euch bekommt, ne? Der beobachtet vom ersten Telefonat und über diese persönlichen Treffen hinweg alles. Wie sprecht ihr? Wer sind eure besten Freunde, Freundinnen? Wie kommt ihr mit den Arbeitskollegen zurecht? Was sind deine Hobbys? Wo sind deine Ängste? Was für eine Kindheit hattest du? Wie gehst du mit den Kellnern, Kellnerinnen um, mit anderen Menschen? Ne? Wovor hast du Angst? Hast du Geheimnisse? Das sind alles, also alles, was ihr in der Dating-Phase von euch preisgebt, wird irgendwann zum Verhängnis. Diese Offenheit in der Dating-Phase. Nur eine kleine Randnotiz. Wie ging es nach dem ersten Treffen weiter? Wann kam das zweite Treffen in Person?
Dazu muss ich nur kurz anmerken, auch zu dem, was du eben gesagt hast, rückblickend muss ich sagen, hat er mir sehr viel verschwiegen, obwohl wir diese tiefgründigen Gespräche hatten. Also wirklich sehr, sehr viel Grundlegendes, was man da hätte schon erwähnen können. Dazu kommen wir aber später. Und zu deiner Frage zum zweiten Treffen oder Date. Das fand ungefähr 2, 3 Wochen später erst statt. Und dazu muss ich auch sagen, es war seltsam nach dem ersten Date, was eigentlich mir schon hätte zu denken geben müssen, hat er sich erst gar nicht gemeldet. Und ich hatte so die Einstellung, ja, man hat einfach ein Date und guckt danach mal. Und wenn er Interesse hat, meldet er sich ein paar Tage später und sagt irgendwas dazu. Aber da kam gar nichts. Und dann habe ich angenommen, vielleicht hat es nicht gepasst und dann habe ich ihn irgendwie schon vergessen. Das war dann auch schon so irgendwie gegessen für mich. Und dann nach 2 Wochen oder einer Woche hat er sich erst gemeldet und ja, einfach ein zweites Treffen vorgeschlagen. Und das hat mich ein bisschen verwundert, warum das jetzt so lange irgendwie, als wäre da irgendein Geheimnis oder irgendwas im Hintergrund noch am Laufen. Das zweite Treffen war auch schön, aber da hat er mir auch noch nicht Dinge erzählt. Da waren wir klettern. Das war auch ein intensives Erlebnis zusammen, weil man ja etwas Ungewöhnliches macht, wo man vielleicht auch etwas Angst hat, Höhenangst oder so. Das war aber auch seltsam, weil im Vorfeld sagte er nimmt sich den ganzen Tag Zeit. Plötzlich war es dann erst ab nachmittags ohne eine Begründung. Also es wirkte unzuverlässig, rückblickend. Und dann nach dem Treffen hatte ich gefragt, ob wir noch etwas essen, trinken sollen, wo ich ihn einladen würde, damit wir einfach auch mal reden, nicht nur klettern. Und er musste dringend weg. Also das war alles so ein bisschen seltsam.
Suspicious. Und das, was er gemacht hat, war, er hat dich geghostet.
Eigentlich ja. Also ich habe mich zwar nicht bei ihm auch nicht gemeldet, aber ja, es war
Also,
Kontakt.
wir müssen immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt ganz viele Frauen, die ich begleite, die bei mir in Therapie sind, die ganz oft sagen, ja, aber ich habe das ja auch gemacht. Ja, aber ich bin manchmal auch so und so. Ja, aber ich habe manchmal, ne, die erklären dann, dass sie ähnliches Verhalten wie die Narzissten an den Tag legen. Und dann erkläre ich ihnen immer, dass die Motivation dahinter der Unterschied ist. Ne? Du hast dich nicht gemeldet, weil du nicht aufdringlich sein wolltest, weil du verunsichert warst. Wenn ein Mensch mit narzisstischen Zügen oder so einer Störung das macht, dann steckt dahinter ein sehr bewusstes Verhalten, nämlich schon die Anfänge von abzuchecken, wie dein Interesse ist, wie du darauf reagierst, dass er
Ja,
so lange
genau.
weg ist, sich nicht gemeldet hat, um einfach dementsprechend in seinem Plan und in seiner Strategie weiterzumachen. Also du hast ihn nicht wirklich geghostet, weil deine Motivation dahinter eine andere war.
Ja.
Narzissten machen das oder generell auch Menschen, die ghosten, muss man ein bisschen den Kontext beachten. Ein Narzisst aber ghostet, um da schon die ersten, sage ich mal, Steine zur Pflasterung zu legen, um zu gucken, wie reagierst du, wenn er abwesend ist. Und machst du ihm einen Vorwurf draus? Nimmst du es einfach hin? Ist es dir egal? Ne? Um daraufhin dann, wie gesagt,
Ja.
die nächsten Schritte zu gehen. Wie hast du denn reagiert?
Also ich bin ja kühl geblieben, ich habe ihn in Ruhe gelassen und habe auch keine Zeichen gegeben, wie es mir geht und habe es einfach akzeptiert und bin weiter mit meinem Leben. Muss aber sagen, genau das ist auch rückblickend mein Bauchgefühl, jetzt wo ich ihn kenne. Damals dachte ich, vielleicht hat er einfach nicht genug Interesse. Aber rückblickend hatte er das ja. Und ich empfinde das genauso wie ein bewusster Test oder um mich zu provozieren, ihn vielleicht zu vermissen und dann irgendwie anhänglich zu reagieren. Weil das hat war später ähnlich, als es sich länger zog mit dem Dating.
Ganz
Dass er
genau,
nicht
ganz
Schritte von
wichtiger Punkt.
selbst gemacht hat, sondern wirklich geguckt hat, bin ich jetzt schon emotional drin und halte es nicht aus, den Abstand oder nicht. Also das fühle ich auch so.
Und Narzissten testen von Anfang an. Sie beobachten nicht nur, sondern sie führen ganz viele kleine Tests durch, sehr subtil, sehr perfide, dass man gar nicht merkt, dass man getestet wird in dieser Lovebombing-Phase. Dann war also das zweite Date. Dann gab es ja ein drittes, viertes, fünftes. Wie sind die denn verlaufen?
Ja, da muss ich sagen, nach diesem zweiten Date mit dem Klettern, das hat das Gefühl von Bindung ein bisschen verstärkt, einfach weil man so ein Erlebnis noch hatte. Muss ich sagen, habe ich angefangen, ihn kurz zu googeln, weil der nebenher noch selbstständig irgendwas gemacht hat, so im kleinen Rahmen. Und dann habe ich ihn tatsächlich auf Instagram gefunden und dann waren aber plötzlich Bilder von einer Frau dort und von einem Kind. Und dann war ich erstmal sehr vor den Kopf gestoßen nach dem zweiten Date und dachte mir, Moment mal, ist er jetzt verheiratet, vergeben und versucht vielleicht fremd zu gehen? Dann habe ich mir das aufgespart bis zum nächsten Telefonat, das der initiiert hat und habe ihn einfach, ich wollte ihn testen, ob der überhaupt ehrlich ist und habe davon nichts erzählt und einfach gefragt, sag mal, und du bist Single, oder? Also du bist nicht verheiratet oder so. Dann meinte der, nein, nein, ich bin Single, nicht verheiratet. Und dann meinte ich, und Kinder hast du auch nicht, oder? Und dann hat er kurz gestockt und mir die Wahrheit erzählt, dass er getrennt ist und einen Sohn hat. Und das ist ja eigentlich total verspätet, die Info. Also man kann zwar warten, bis man sich mal persönlich trifft und so, aber wir waren zu dem Zeitpunkt ja schon so intensiv in Kontakt, hatten zwei Dates und da hat er das noch mit keinem Wort erwähnt gehabt. Also rückblickend muss ich sagen, das ist eigentlich auch schon vielleicht eine Red Flag.
Absolut, aber
Ja.
absolut. Beim Dating gilt es, gerade wenn Kinder da sind und man die Absichten und die Intention des Gegenübers kennt, warum du dich in diese Dating-Phase begibst, ja, weil du einen Partner suchst, dann, wenn du da so ganz klar und transparent bist, dann ist das eine Info, die gleich ins erste, spätestens aller, spätestens zweite Date gehört, ne? Wenn das erste Date gut gelaufen ist und man ist sich sympathisch, dann legt man da diesen Background ganz sicherlich auf den Tisch.
Ich habe es ihm da durchgehen lassen. weil der wenigstens dann die Antwort gesagt hat, die stimmte. Hab auch nichts zu Instagram weiter erwähnt, habe aber später gesehen, dass er dann schnell die Bilder von seiner Ex-Freundin gelöscht hat, weil
Aha.
er vielleicht Sorge hatte, irgendwann mal sehe ich. Aber ja.
Okay. Wie lange ging denn diese Dating-Phase, bis ihr dann quasi offiziell ein Paar wart?
3 Monate und ich würde auch sagen, das war auch so der Höhepunkt von dem Lovebombing. Wir hatten nämlich dann, ich glaube, nach 5 Dates oder so, beziehungsweise ich muss noch das Date vorher erwähnen, vielleicht weil das interessant ist. Nach 4 Dates oder so hatten wir immer noch keinen Kuss, was nicht zu ihm, zu seinem Auftreten gepasst hat. Ich glaube, das war dieses absichtliche Zurückhalten, um zu gucken, wie ich reagiere. Und selbst als wir den Kuss hatten, da war das emotional schon. Also sehr stark. Ich war schon, glaube ich, verliebt und alles. Hatte ich bei ihm übernachtet und es lief aber nichts, obwohl wir im gleichen Bett schliefen, weder von mir noch von ihm. Und am nächsten Morgen lernte ich schon seinen Sohn kennen, weil er Umgang hatte. Also das ging sehr schnell dann zu ernst. Noch bevor wir irgendwie ja intim waren, kannte ich schon seinen Sohn und er hat das auch so dargestellt, dass es ein riesen Vertrauensvorschuss von ihm ist und das Wichtigste für ihn sein Sohn und dass ich den kennenlerne, so als wären wir jetzt schon Lebenspartner, als wären wir jetzt schon irgendwie verlobt oder so, wenn er mich kennenlernt. Und danach, das nächste Treffen, da sind wir zusammengekommen. Das war schon im August. Also 3 Monate waren es.
Okay. Und jetzt hast du ja in diesen ersten 3 Monaten gemerkt, okay, gab schon einige Red Flags. Nach dieser Lovebombing-Phase, nach dieser Dating-Phase tritt ja auch so langsam schleichend die zweite Phase ein. Die zweite Phase, wo anfängt Missbrauch und Gewalt stattzufinden, aber in einer Mikroform. Also in vielen Fällen nicht offensichtlich und was vollkommen klar als Gewalt zuzuordnen ist, sondern das beginnt ja schleichend. Das ist ja das Perfide in diesen Beziehungen, dieser schleichende Prozess von Gewalt und Missbrauch. Wie ging es, nachdem ihr offiziell ein Paar wart, denn weiter? Haben sich die Red Flags gehäuft? Gab es eine Situation vielleicht, wo der erste kleine Streit schon war?
Ja, es ging sehr schnell los, sehr extrem. Ich muss dazu sagen, dieses Wochenende, wo wir offiziell zusammen waren, darüber gesprochen haben, das hat sich auch angefühlt wie im siebten Himmel, wie Honeymoon, wie Flitterwochen, das ganze Wochenende und Restaurantbesuch und schon meine Frau hat ja von mir gesprochen.
Aha.
Und so richtig extrem, so auch Future Faking, also wir sind, ja, also dieses ganze, ja, was man sich eigentlich wünscht, wie in so einem Disney-Film. Und das war wirklich in diesem Wochenende sehr intensiv und ja, geballt. Und ja, da war ich schon hin und weg und dachte, ja, das ist er und ich bin so glücklich. Und kurz darauf ging es dann schon los mit der zweiten Phase. Also er wusste dann auch schon, er hat mich, wir sind zusammen. Ja, das spürte er ja dann auch. Es fing leicht an, also ein paar Lügen haben sich ja mit der Zeit immer mehr aufgedeckt, wo ich immer mehr gesehen habe, okay, dieser Mensch verschweigt Dinge. Vieles, was er sagt, ist am Ende nicht so. Allein schon kleine Dinge wie Beispiele. Er war Raucher, hat es mir verschwiegen, obwohl ich nie gesagt habe, dass es ein Ausschlusskriterium für mich ist. Hat er einfach so sich gedacht, ich vermeid's, weil sie nicht raucht. Und dann an diesem Wochenende habe ich es plötzlich gerochen irgendwann mal. Er hat gelogen, er meinte, er muss kurz etwas aus dem Kofferraum holen, kam hoch und hat sich noch nicht geschafft zu waschen, dass ich das nicht merke. Und dann habe ich ihn direkt konfrontiert und gefragt, sag mal, rauchst du oder so? Und dann kam raus, ja, der war unten rauchen. Und dann denke ich mir so, das ist doch nicht nötig. Warum fängt es schon so an? Und so kamen immer mehr Sachen zum Vorschein. Allerdings, diese schlimme Phase fing auch schon an. Also es war so, wir kamen zusammen, aber es ging ja recht schnell und ich hatte schon mit Freundinnen einen Urlaub geplant gehabt für September. Davon wusste er auch schon in der Kennenlernphase. Ich hatte den damals noch nicht gebucht, aber es war ganz klar, dass ich ihn buchen werde, weil das eine Fernreise war und schon lange geplant mit den Mädels und so weiter. Und er selbst hatte auch einen Urlaub mit seinem Sohn geplant, weil es Sommerferien waren. Das war für mich ja auch okay. Und plötzlich, nachdem er aus dem Urlaub kurz darauf mit seinem Sohn zurückkam, hieß es, habe ich gemerkt, er hat ein Problem damit, dass ich meinen Urlaub jetzt auch durchziehen werde. Er hat wohl angenommen, dass ich dadurch, dass ich ihn kennenlerne, alles fallen lasse, absage und an ihm klebe. Und da gab es schon Druck und Vorwürfe, warum ich das gebucht habe. Er wollte doch so gerne auch mal dorthin reisen. Jetzt bin ich ohne ihn dort. Jetzt sehe ich alles ohne ihn und so weiter. Und dann dachte ich, ist doch egal, dann können wir das noch mal irgendwann mal machen. Und das war ja so schlimm für ihn, dass ich so viel ohne ihn angeblich schon gesehen hätte. Und da hat er immer so einen Trigger gezogen.
Und da hat er ein
Ich weiß
bisschen
nicht.
das Opfer gespielt. Ne?
Ja.
Und das, was du jetzt bis jetzt beschreibst, obwohl es ja Mischformen gibt, ne? Es gibt nicht den grandiosen und den verdeckten Narzissten, das ist immer Tendenzen so ein bisschen, die passen sich ja auch immer an die Frau, die sie kennenlernen und als Opfer aussuchen an. Aber bis jetzt klingt das eher nach einem verdeckten
Ja, definitiv,
Narzissten, also nicht so
definitiv,
der
ja.
große Macker, der hier breitbeinig am
Ja,
Tisch sitzt,
ja,
sich zwischen den Beinen kratzt und
ja.
das Servicepersonal hin und her kommandiert. Ne? Gibt es auch.
Wobei, ja, wobei diese Züge kamen hinter verschlossenen Türen dann auch vor, wo der dann plötzlich, es ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, aber es kam einige Mal vor, wo ich auch nicht wusste, soll ich das jetzt ernst nehmen, schockiert sein oder wo der dann sagte, er ist Gott. Oder er soll für mich Gott sein oder so, wo ich dann auch dachte, hä?
Da kriege ich
Das kam
Würgereiz.
dann, ja, das kam so raus einige Mal, aber sonst sehr verdeckt und vielleicht vulnerabel auch sich darstellen, dass das Opfer immer wieder, ja.
Genau, und das, was du nämlich gerade beschreibst, das ist schon die Anfänge von sozialer Gewalt.
Total, das, ja.
Nämlich dieses, ja, aber ich wollte doch da mit dir hingehen und
Ja.
warum können wir nicht das erste
Ja.
Mal, ne, dann, er sagt dir nicht, buch nicht oder fahr da nicht hin, aber ein verdeckter Narzisst wird dir hier so ein bisschen Schuldgefühle
Ja,
einreden,
sehr.
damit du überlegst, tatsächlich. Für ihn im besten Fall, dass du da absagst, dann hat nämlich diese Isolation, die ja immer stattfindet in diesen toxisch-narzisstischen Beziehungen, gefruchtet. Also dann fängt die an. Das ist auch ein Test, wie du reagierst, ob du zu dir stehst, ob du sagst, du, ich weiß, dass dich das vielleicht gerade verletzt, aber wir können gerne darüber sprechen, wenn ich zurückkomme, dass wir gemeinsam eine Reise machen und das geplant und das mache ich jetzt auch, das ziehe ich durch. Wenn du das dann durchziehst, ich weiß nicht, ob du es durchgezogen hast oder nicht, hast du?
Habe ich,
Sehr
musste aber
gut.
viel diskutieren, wann ich das gebucht habe, vor dem Kuss oder nach dem Kuss und so weiter. Das war auch eine
Bla
große Sache.
bla. Also lassen Sie nicht locker, aber du hast es Gott sei Dank gemacht. Und oft, wenn du dann doch dich mit der Freundin triffst, die Reise antrittst, auf die Betriebsfeier gehst, deine Familie besuchst, wenn sie es nicht schaffen, dir vorher das auszureden oder ein schlechtes Gewissen zu machen, dann kommt danach oft. Dass sie nicht mit dir sprechen, dass sie dich tagelang anschweigen, ne, und so einen oft beleidigte Leberwurst tun und dann wie so ein zweijähriges Nee, 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 nee.
Ja, also das, um es kurz zu fassen, das war auch später immer der Fall mit Familie, Freundinnen. Weihnachtsfeier gab es Riesentheater. Ich durfte nur kurz bleiben und dann Anrufe, wann ich zurückkomme und schlechte Laune und so weiter. Ich muss allerdings sagen, dieser Urlaub, das war so ein Schlüsselmoment. Ich glaube, das war so einer der tiefsten Punkte schon, als ich dann im September in diesem Urlaub war, wo auch dieses Trauma-Bonding sehr stark eingesetzt hat, weil da hat er auch mich total leiden lassen. Weil auch kurz vor dem Urlaub hatte ich noch Freunde treffen wollen und es war noch zu früh, ihn mitzunehmen. Wir waren ja gerade frisch zusammen und dann war der auch irgendwie beleidigt und hat nach einem Telefonat plötzlich aufgelegt mit dem Satz, ja gut, dann sehen wir uns in 3, 4 Monaten wieder und haben aufgelegt und dann habe ich so kurz überlegt, Moment, hat er das gerade gesagt? Hä? Wie meint er das nach 3? Dann habe ich ihn direkt zurückgerufen und gemeint, wie meinst du das? Bist du irgendwie beleidigt oder so? Und der meinte, nö, alles gut, aber du bist ja jetzt auf Reisen und auf Freundewochenende und dies und das. Da, ja, wir sehen uns im Oktober. Und da meinte ich, nein, wir können uns doch vorher auch sehen und so. Und dann meinte, ja, irgendwie, da meinte ich gut, dass ich angerufen habe, so, sonst hätte ich das irgendwie missverstanden. Der meinte irgendwie auch, ja, gut. Aber das war so diese Art, dieses
Ja.
nicht aussprechen, was einen stört, aber irgendwie subtil einen so stechen mit verschiedenen.
Ja. Und somit haben wir den ersten Punkt. Gewaltformen, die in deiner Beziehung aufgetaucht sind, die soziale Gewalt. Also er hat dich definitiv versucht zu isolieren. Und ich kann mir vorstellen, wie das in den meisten Fällen auch ist, Ausnahmen bestätigen die Regel, hat er es auch geschafft. Welche Formen der Gewalt hast du in deiner Beziehung noch erlebt durch ihn?
Ja, diese psychische Gewalt und Abwertung, die hängt auch stark mit der sozialen Gewalt zusammen, zumindest mit dem Aspekt der Eifersucht, weil als ich im Urlaub war, ging es auch schnell los, dass er irgendwie meine Social Media, Facebook durchwühlt hat und da auf eine männliche Person gestoßen ist und mich ausgefragt hat, während ich im Urlaub war, wer das ist, habe ich ihm dann auch direkt offengelegt. Und das hat ihn dann so sehr gestört und er hat mich dann als Lügnerin dargestellt, was gar nicht meine Intention war oder mein Fall. Hat aber erwartet, dass ich von diesen Menschen ihm vorher hätte erzählen müssen und das angeblich absichtlich verheimlicht hätte. Und dann, ja, dreht es sich um Rechtfertigung und plötzlich hat er mich von dem Podest der Heiligen plötzlich auf abgewertet, so als wäre ich eine Schlampe, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich überhaupt mich gar nicht so sehe und das auch überhaupt nicht einsehe, aber der hat versucht, mich so zu degradieren, einfach, dass ich ihm nicht erzählt habe von einer, ja, Sache, wo ich jemanden gedatet habe, es aber nie eine feste Beziehung geworden ist und ich es dann beendet habe, aber allein schon, dass ich sowas eingegangen bin, was keine feste Sache war, da war ich plötzlich in seinen Augen so. Und er hat mir einfach unterstellt, dass ich bewusst ihm nicht erzählt hätte von dem Kontakt, um heimlich weiter in Kontakt zu sein und vielleicht fremd zu gehen, was alles gar nicht stimmt. Aber der hat da so ein Drama draus gemacht, dass ich den ganzen Urlaub nur gelitten habe und das Gefühl hatte, so, jetzt ist es kaputt gegangen. Und dann hat er auch Silent Treating da schon gemacht, indem er ja gar nicht mit mir telefonieren wollte, einfach nicht reagiert hat. Tage nicht geantwortet hat, Bilder gepostet hat, wo der ausgeht mit Freunden, absichtlich, um mir Verlustängste zu machen. Und das waren 3 Wochen schlimmster Urlaub, den ich hatte. Und ja, also so
Das
fing es
machen
an.
Sie. Das machen sie nämlich auch. Sie vermiesen dir alles, was dir Freude und Kraft bereitet. Und das sind in der Regel solche Ereignisse,
Ja.
Geburtstagsfeiern, Familie. Also sie versuchen dich zu isolieren, um da einfach noch mehr eine Abhängigkeit zu schaffen. Und
Ja.
das ist natürlich immer auch psychische Gewalt, aber mit dieser sozialen Gewalt vermischt.
Ja.
Gab es körperliche Gewalt?
Ja, im Sinne von, also nicht dieses typische, was man sich vorstellt, Schlägerei und die Frau zusammenschlagen, aber dieses rabiate Fahren, was ich die ganzen Jahre immer kritisiert habe und gebeten habe, es einzustellen und dann gesagt wurde, dass ich ja empfindlich bin oder so. Oder Situationen in diesen eskalierenden Streits, wo es vor allem um das Thema Eifersucht ging. Da gibt es so viele Beispiele, wo er dann vielleicht zu nah auf mich zuging und ich dann aus Reflex irgendwie aus Selbstschutz vielleicht ja irgendwie selbst fast schon getreten habe, weil es mit dieser psychischen Gewalt, mit diesem Angriff und Stress auch noch dieses auf einen Zukommen. Also so wurde das ein paar Mal. Aber dann, das war es auch schon. Also es war nicht ausschlaggebend, war die soziale und die psychische Gewalt und finanzielle und ja, das kommt ja noch.
Genau. Ich habe ganz oft, dass Frauen mir nach den Podcast folgen oder wenn sie meine Beiträge auf Instagram sehen oder da auf TikTok, dass sie mir DMs schreiben und sagen, ja, oder auch im Erstgespräch, wenn sie kommen, ne, im Erstgespräch, um zu bestätigen oder da mein Rat oder meine Expertise zur Einschätzung zu bekommen, ob dieses Verhalten narzisstisch ist, kommen immer wieder. Ja, ich habe jetzt deine Podcast gehört und lese mir auch immer deine Beiträge durch, aber es stimmt halt schon viel, aber irgendwie nicht alles. Ja? Und dann sind sie immer sehr verunsichert, wenn eine Sache, die eine Frau vielleicht in dem Podcast erzählt, ne, bei ihrem narzisstischen Partner oder Ex-Partner nicht zutrifft, dann ist er keiner. Aber das ist nicht richtig. Das ist eine typische Reaktion auch aus diesem Trauma-Bonding, ne, aus diesem Suchtverhalten und dieser kognitiven Dissonanz, dass man Dinge nicht mehr zuordnen kann. Und dann sage ich immer, naja, jetzt stellt euch mal vor, ne, ihr fahrt Auto und ihr habt auf einmal einen Platten. Und ihr schafft es irgendwie gerade mal so in die nächste Werkstatt. Und dann kommt der Mechaniker und sagt, naja, so Frau XY, so können Sie nicht weiterfahren. Und ihr würdet dann antworten, ja, aber ich habe doch noch 3 gesunde Reifen. Weißt du? Du kannst theoretisch mit diesem Auto schon weiterfahren. Aber der Schaden, der entsteht, wenn du weiterfährst mit dem Platten, ist halt immens. Und nur weil vielleicht eine Gewaltform weniger ausgeprägt ist oder vielleicht gar nicht stattfindet, was selten der Fall ist, macht es dieses Verhalten nicht weniger narzisstisch. Ne? Gewalt bleibt Gewalt. Ob von diesen fünf Formen der Gewalt nur eine sehr intensiv ausgeprägt ist, was es wie gesagt meistens nicht ist, sondern es kommen immer alle Formen in der Regel in diesen Beziehungen zum Tragen oder werden ausgeübt, macht es das nicht weniger narzisstisch.
Ich muss dazu auch noch sagen, dass ich glaube, klar, wenn ein Narzisst verdeckt agiert, ist es nicht so einfach direkt am Anfang körperliche Gewalt, weil das wird ja klar von der Gesellschaft auch als Gewalt anerkannt. Das heißt, da sind sie vorsichtig. Das wird aber auch oft anders ausgelegt, ausgelebt, zum Beispiel im Sexuellen manchmal, wo das dann so verdeckt dargestellt wird, dass es ja nur Sexualität ist, aber eigentlich ja irgendwie gewalttätig oder ohne Absprache. Und das Zweite ist auch, ich glaube, wenn wir länger zusammengeblieben wären, hätte es sich auch entwickeln können, weil es, am Ende habe ich auch gemerkt, da kamen Dinge hinzu, die schon grenzwertig waren, wie so im Spaß so eine kleine Ohrfeigen geben so und sagen, das wäre ja Spaß, wo
Ja,
ich dann
ja.
sage, lass das und dann zurückmache und dann ist es plötzlich schlimm und dann wird es schlimmer. Und ich dann aber auch klar geschrieben habe, ich bin dann gegangen in meine Wohnung und meinte, wenn das noch einmal vorkommt, dann so ganz klar geschrieben, ich möchte das nicht, auch nicht im Spaß. Wenn das noch einmal vorkommt, selbst wenn du sagst, es war nur Spaß oder leicht, ist es schon, gehe ich dann damit irgendwie weiter zum nächsten Schritt, weil ich möchte es nicht, so ganz klar, weil ich glaube, das wäre sonst ausgeartet, je länger man
Das
zusammen
kann.
ist.
Das kann durchaus sein. Und jetzt sprichst du gerade die sexualisierte Gewalt an. Was hast du da erlebt?
Eigentlich dieses Typische, was man jetzt auch oft hört, das ist natürlich nicht so einfach, auch darüber zu reden, weil es ja natürlich sehr intim ist, aber grob zusammengefasst, ich würde schon sagen, ich hatte das Gefühl, es geht in Richtung Sexsucht. Jetzt rückblickend, wenn man dann recherchiert, so oft und so ist das normal und so weiter, über Jahre, dann gekoppelt mit Fremdgehen, was ich am Ende aufgedeckt habe, zusätzlich dazu und dieser Suche nach Bestätigung bei verschiedensten Frauen, ohne denen auch zu erzählen, dass man vergeben ist oder Kinder hat. Also ich würde das schon als Sexsucht irgendwie bezeichnen.
Ist es
Und
sicherlich auch.
auch ja, dieses nicht nur die Häufigkeit, sondern dass es einfach viel zu viel Zeit auf dieses Thema einfach hingegangen ist. Also du hast es ja auch als Potenzstörung formuliert. Das wissen ja viele nicht, wenn es zu lange dauert, dass es auch sowas ist in die Richtung. Ja, also Sucht, genau. Und auch, dass immer wieder Dinge gefordert wurden, die mir zu viel waren, die ich nicht wollte. Irgendwelche Orte, die mir einfach zu viel waren, wo ich das nicht machen wollte. Oder ja, Praktiken, die ich einfach nicht wollte. Und dann wird man natürlich abgewertet, dass man ja, dass die Ex das ja gemacht hat oder dass man, ja, dann wird man verglichen oder dass man zu prüde ist oder was auch immer oder sich anstellt. Das ist
Ja.
dann immer frustrierend und dann setzt man sich durch und macht es nicht, aber dann hat man den Stempel, dass man den Partner nicht zufriedengestellt hat. Das ist natürlich auch belastend, aber ständig Forderungen eigentlich, ja.
Gab es Momente, wo du intim mit ihm geworden bist, obwohl du es nicht wolltest? Das ist ja eine Form der Vergewaltigung, die ich ja auch wirklich in jeder Folge anspreche. Und von 30 Folgen, glaube ich, waren es nur in Anführungszeichen zwei oder drei Frauen, die das nicht getan haben. Die Mehrheit tut es, dass sie Sex über sich ergehen lassen, mit ihrem Partner schlafen, weil sie sich dazu genötigt fühlen, aber auf der psychischen Ebene, ne? Weil sie dann befürchten, wieder Silent Treatment, oder dass man eben abgewertet wird oder dass man ja doch einen Moment der Nähe braucht und das dann über den Sex macht, weil das so die einzigen Momente sind, wo Frauen denken, da entsteht ein Wir-Gefühl, ne?
Ja, natürlich gab es das bei diesem Ausmaß. Ich muss dazu sagen, als ich noch Gefühle für ihn hatte und Hoffnungen damals hatte, dass es noch ein gutes Ende für uns gibt, da hätte ich ihn jetzt auch von mir aus nicht abgewiesen, wenn es jetzt nur um Sex ginge. Allerdings gab es, wie gesagt, Situationen, wo ich es einfach so nicht wollte, wie er das gefordert hat, an dem Ort oder in diesem Zusammenhang. Und wenn es da geschehen ist, das ist tatsächlich nicht mein Wille gewesen, das habe ich auch so gesagt. Aber irgendwie wurde man da so reingedrängt. Ja.
Also eine Vergewaltigung.
Muss man so sagen, nach der Definition, ja.
Ja, okay. Du hast ein gemeinsames Kind mit ihm.
Ja.
Beschreib doch mal ganz kurz, wie das war, als das Kind auf der Welt war.
Ja, das war für mich emotional auch sehr traurig. Also ich muss sagen, der hat die Schwangerschaft und die Erfahrung der Geburt für mich tatsächlich kaputt gemacht. Es war ja die erste Erfahrung, die ich hatte in die Richtung. Ich muss sagen, also er hat ja seinen ersten Sohn immer auf ein Podest gestellt und verwöhnt und als wäre es sein Mini-Me, also die Mini-Version von ihm. Und bei meiner Tochter war es plötzlich so, als ich schwanger war, war der gar nicht glücklich, obwohl das eigentlich geplant war, aber wahrscheinlich die Situation gerade unpassend war wegen Streits. Und dann war die ganze Schwangerschaft keine große Vorfreude da. Gleichzeitig wollte er aber auch, dass ich es behalte. War zwar auch meine Entscheidung, aber hat das auch unterstützt, dass wir es bekommen, nach dem Motto, wir baden das alles gemeinsam aus, unsere Probleme, das wird schon. Bei der Geburt war er dabei, obwohl wir vorher auch immer wieder getrennt waren. Hatte sie auch auf dem Arm. Allerdings hatte mir es schwierig zu sagen, weil er hat das so genutzt, um mir zu drohen, damit ich mich nicht trenne. Nach dem Motto, hat die ganzen Aufgaben bei mir liegen gelassen, also hat mich gar nicht unterstützt mit dem Baby und hat dann auch immer gesagt, ja, und wenn du dich trennst, kann ich dir ja eh gar nicht helfen, keine Umgänge und so, weil ich habe ja schon einen Sohn und ich arbeite und wie soll ich das alles hinkriegen? Also hat das immer so genutzt, hat nicht genug Interesse gezeigt. Nach der Trennung, dann wollte der doch plötzlich Umgänge, als er das akzeptiert hat.
Natürlich, das ist ja immer
Also
so. Und
immer
halt
hin
mit.
und her. Man weiß nie, was er wirklich will und denkt, immer wie ein Pokerspiel, wie ein Blöffen, um seine Interessen durchzusetzen.
Und das ist ganz oft so, dass also Narzissten und Narzisstinnen sind keine guten Eltern. Ende. Sie sind keine guten Väter. End of story. Weil sie nicht fähig sind, nicht nur mit der Beziehungspartnerin eine innige Verbindung aufzubauen und Intimität und Nähe. Also sie sind nicht beziehungs- und nicht liebesfähig wie ein normativ gesunder, empathischer Mensch. Und deshalb können sie auch keine Verbindung zu ihren Kindern aufbauen. Sie lieben ihre Kinder auch nicht. Und das, was du gerade gesagt hast, ein Mini-Me, genau das sind. Kinder sind auch Mittel zum Zweck. Sie dienen. Und jeder, der sich ein bisschen mit Narzissmus auskennt und da ein bisschen tiefer recherchiert, der weiß, dass Kinder eine bedingungslose Quelle an emotionaler Zufuhr für Narzissten sind. Und während der Beziehung interessieren sie sich wenig. Das ändert sich sehr, sehr schnell, sobald die Trennung da ist, weil Narzissten natürlich wissen, dass sie weiterhin Macht und Kontrolle über die Kinder ausüben können.
Ja, das habe ich auch so mitbekommen, grob aus seiner Ex-Beziehung, weil als ich ihn kennengelernt habe, war er ja schon getrennt und dann hat er seinen Sohn wirklich vergöttert und gekämpft für die Umgänge und wirklich auch verwöhnt und so weiter. Hat aber auch selbst ihn als sein Minimi bezeichnet. Aber was ich gehört habe, vorher wäre das angeblich immer bei der Kindesmutter hängen geblieben, dass sie immer alleine zuständig war. Und das passt ja dann ins Bild rein. Bei uns war es ähnlich, als wir on-off immer waren, aber nicht richtig getrennt und er noch Hoffnung hatte, dass er mit Huvan mich nochmal zurückbekommt zum Zurück zusammenziehen. Hat er auch nicht geholfen, auch Versprechen nicht gehalten, von wegen auch mal am Wochenende Nachtschicht übernehmen oder so. Hat nur zweimal 2 Stündchen aufgepasst, dass ich mich hinlegen konnte endlich und etwas Schlaf nachholen. Und das war es in den ersten 2 Jahren. Und dann aber plötzlich, ja, nach der Trennung natürlich anders.
Ja, und dann, sie wollen ja unbedingt die Bindung aufrechterhalten und Kinder brauchen ja den Papa, ja, Kinder brauchen einen guten Papa, nicht irgendeinen Papa. Nur weil er der biologische Vater ist, qualifiziert ihn das nicht dazu, ein erziehungsfähiger Vater zu sein. Kamen denn in dem Zusammenhang und generell auch finanzielle Gewalt zum Tragen, weil das ganz oft eben, also selbst wenn finanzielle Gewalt vorher vorgeherrscht hat, dann ist das noch mal mehr, wenn Kinder da sind. Ne? Ich habe ganz oft Mütter, die dann einfach um Geld betteln müssen oder was der Klassiker ist, ne? Du hast doch das Kindergeld. Kriegst doch eh schon genug.
Also ich muss sagen, finanzielle Gewalt war ein großes Thema bei uns von Anfang an. Wobei ich sagen muss, in diesem Fall, weil er wahrscheinlich so verdeckt handelt und nach außen als der gute Vater und charmante, erfolgreiche Mann dastehen will, kam die Gewalt bei uns eher vor, solange wir zusammen waren. Das heißt, sobald wir getrennt waren, er gemerkt hat, alles Huhwaren der Welt bringt nichts mehr. Es ist schon wirklich bei mir durch, nach so viel On und Off. Hat er dann auch eingesehen, Unterhalt zu zahlen, also wahrscheinlich auch nicht das, was eigentlich uns zustünde, aber trotzdem immerhin, und Umgänge zu haben. Aber in den 2 Jahren, wo das Kind da war, konnte er angeblich keinen Unterhalt zahlen. Also stimmt auch irgendwo mit dem finanziellen Hintergrund. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also da hat er nichts gezahlt, aber dann nach der Trennung schon. Und als wir zusammen waren, muss ich sagen, also als Partnerin hat er mich wirklich von ja, aus allen möglichen Aspekten ausgenutzt, muss ich einfach sagen. Also ich habe ja nicht schlecht verdient. Wir sind sehr schnell zusammengezogen, wie das typisch ist. Waren schon ab Oktober zusammengezogen nach meinem Urlaub durch dieses ganze Trauma-Bonding und Verlustangst und Triangulierungen, die er auch selbst reingebracht hat durch Fake-Instagram-Accounts von angeblichen Ex-Freundinnen, die ihn zurück wollen und Kundinnen, was alles ja, simuliert war, nicht die Realität war, hat dazu geführt tatsächlich, dass wir sehr schnell zusammengezogen sind. Und dann fing es mit der finanziellen Gewalt an. Also er hat mir seine finanziellen Probleme nicht offenbart. Und nach einem Jahr hieß es plötzlich, er kann mir seinen Urlaub anteilig doch nicht mehr ganz zurückzahlen, den wir gemeinsam gemacht haben und uns geeinigt haben auf 50-50 und mit seinem Sohn da halt im Urlaub waren. Und er könne nicht mal die Miete zahlen, weil der Dispo-Limit wäre jetzt komplett überzogen. Und dann war ich erstmal im Schock. Also wir leben jetzt seit fast einem Jahr zusammen, waren in Urlaub überall und du sagst mir nicht, dass du Kredite hast und dein Dispo-Limit längst überzogen hast. Also Kredite aus der Vergangenheit, die er abzahlt, plus Dispo-Limit überzogen. Und jetzt muss ich jetzt die Miete für uns drei alleine zahlen und alles, was dazugehört, weil es nicht anders geht. Also ich wurde so vor vollendete Tatsachen gestellt. Und rückblickend habe ich natürlich das Gefühl, dass ich da einfach ausgenutzt wurde, dass er sich dachte, er will einfach mit einer Frau zusammenziehen, die die halbe Kosten halt trägt und am besten dann noch die Verantwortung trägt, weil Future Faking, wir sind ja eine große Familie und ja, ich habe jetzt gar keine Möglichkeiten, bitte, wir sind doch eine Familie. Mach du das, aber keiner soll es wissen, bitte, weil peinlich.
Und das Gefühl hattest du nicht nur, dass du da ausgebeutet und finanziell ausgenutzt worden bist, sondern das war auch so. Ne? Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist eine Tatsache.
Und das Schlimmste on top vielleicht in dem Zusammenhang, wir hatten sogar einen Urlaub am Ende gehabt, zu zweit, den ich finanziert hatte vor der Geburt unseres Kindes, vor der Schwangerschaft, weil ich wusste, er hat ja nicht viel und komm, ich soll ja jetzt mal nicht so egoistisch sein und wir sind doch ein Ganzes und okay, ich zahle unseren Urlaub und so.
Ein
Und
Team
dann,
und so.
genau, und auf dem Rückweg im Flieger nennt er mich plötzlich Schlampe, ohne einen Grund. Und ich bin schockiert. Und dann war der Grund, weil ich ja einen Film im Flieger geguckt habe, wo ja irgendwie zu viele Männer irgendwie so mit Unterhemden angezogen waren, weil das ja ein Gefängnisfilm war. Und ich habe mir das ja bestimmt absichtlich ausgesucht, weil ich die nackten Männer angucken will. Während er neben mir guckt, was er will und egal ob wie Frauen oder nicht, da angezogen sind und aus diesem Zusammenhang, also immer diese Abwertung verbunden mit finanzieller Gewalt, Undankbarkeit habe ich ihm dann unterstellt, dann ja, werde ich dargestellt als egoistische Person, die materialistisch ist, obwohl ich mehr gebe als normal, wenn man nur ein Jahr zusammen ist. Das muss man ja auch vor dem zeitlichen Hintergrund alles sehen. Wir sind ja nicht ein Paar, das irgendwie schon 10 Jahre verheiratet ist, sondern frisch zusammen und dann direkt diese Erwartungen finanziell. Und das Ganze, das ging alles sehr schnell. Und wir hatten einen Autokredit. Das war auch von ihm initiiert. Eigentlich wollte ich mir ein eigenes Auto kaufen, weil ich keins hatte. Ein Gebrauchtwagen. Er hatte eins. Und sein Ziel war, seinen kaputten Wagen langsam zu verkaufen und dann aufgrund meiner guten Bonität, seine war ja anscheinend kaputt, das wusste ich ja nicht, ja, einen gemeinsamen Kredit aufzunehmen für einen gemeinsamen Wagen und den dann halt auch viel zu fahren. Und damit waren wir wieder abhängig voneinander und ich konnte nicht einfach so ausziehen, so einfach.
Wann kam der Punkt, und das halten wir fest, psychische Gewalt, körperliche Gewalt, finanzielle Gewalt, sexualisierte Gewalt, soziale Gewalt, also alle Formen der Gewalt, mal mehr, mal weniger ausgeprägt, waren da. Nichts Ungewöhnliches. Was ist passiert, dass du endgültig die Handbremse gezogen hast und gesagt hast, nö. Es reicht.
Ja, das war dieser typische Punkt. Oder Entschuldigung, darf ich noch einen Kommentar
Ja,
zum
klar, aber
sozialen Gewalt
natürlich.
sagen? Es sind einfach so krasse Sachen, die ich gesagt haben will, falls jemand Ähnliches erlebt. Also bei der sozialen Gewalt war auch Social Media dabei. Ich wurde wirklich gezwungen, mein Facebook zu löschen, komplett, damit mich ja kein Ex-Partner finden kann. Dann Instagram mussten wir ein gemeinsames plötzlich öffnen, damit mich da auch niemand findet und jeder sieht, dass wir vergeben sind. Ich musste auch Profilbilder hochladen mit ihm zusammen auf WhatsApp, ne, wegen dieser angeblich Eifersucht, damit ja keiner denkt, mich anzuschreiben. Und Xing hat er einfach übergriffig gelöscht, dass ich geschlafen habe von meinem Handy. Mein Xing-Account, obwohl das was mit Karriere und Arbeit zu tun hat, hat er einfach gelöscht, unwiderrufbar, alle Kontakte weg. Ja. Das
Ja.
ist ja schon heftig
Ja,
gewesen.
das ist sehr heftig. Also da hat die soziale Gewalt tatsächlich auch noch mal ein anderes Ausmaß erreicht. Ganz klar.
Ja.
Und der Hintergrund natürlich ist Kontrolle, dich abhängig zu machen und dieser tiefe Neid, der in
Ja.
diesen Narzissten sitzt, ne, ist da auch das unter anderem das intrinsische Motiv, da das Opfer von jeglichen Quellen fernzuhalten, also
Ja.
Ressourcen, auf die das Opfer
Ja.
vielleicht
Ja.
zurückgreifen kann, um sich aus dieser Beziehung zu befreien
Ja.
oder sich Unterstützung zu holen, ne?
Ja.
Das Ziel
Neid
ist
und
ja,
Missgunst, ja.
Das Ziel dieser sozialen Gewalt ist ja nicht nur, dass man euch abkapselt vom Umfeld, um weiterhin Kontrolle, Macht und Abhängigkeit zu schaffen, sondern auch, damit niemand im Außen euch die Beziehung widerspiegelt, dass kein Freund, keine Mutter, keine Schwester, keine Nachbarin auf die Idee kommt, zu sagen, Mensch, Mädel, überleg dir das doch mal, ne? Guck mal, wie der mit dir umgeht oder euch irgendwie auch nur einen Hint gibt, was da gerade mit euch
Ja,
passiert.
ganz genau. Und zum Thema Neid und Missgunst auch, das habe ich ganz klar gespürt. Also er hat mir nichts gegönnt an Erfolg oder auch nicht unterstützt, immer verdeckt, aber man spürt es ja und hat auch dazu geführt, dass ich nach einem Jahr wegen seinem Wunsch tatsächlich in Teilzeit gegangen bin und stattdessen plötzlich seinen Sohn vom Kindergarten immer wieder öfter abgeholt habe, anstatt, obwohl ich kinderlos war, meine Karriere irgendwie zu fördern. Immer wenn ich im Homeoffice dann nach 6 noch am PC war, habe ich böse Blicke bekommen, warum ich denn immer noch arbeite und dass ich gar keine Familienfrau wäre und Haushalt ist ja nichts und ich bin nur an meinem Laptop und Arbeit und das wurde
Oder
so
nur am
kritisiert.
Handy. Ja. Klassische Aussagen. Was hat er denn beruflich gemacht?
Das war ein Chaos, aber mittlerweile hat er, glaube ich, Glück und ist gut aufgesprungen. Also der war damals aus einer ganz anderen Branche. Der war irgendwie Personal Trainer gewesen vor der Zeit mit mir. Und genau, also hat auch sehr auf sein Aussehen geachtet, körperlich und so. Hat dann versucht, um ja finanziell ja mehr zu verdienen und weil er wohl angeblich das passt, aber auch Talent hat im Vertrieb, weil der weiß ja, wie man Menschen so umwickelt und ist er vertrieblich eingestiegen, aber das war nicht gut bezahlt damals, als ich ihn kennengelernt habe. Und das war ganz neu nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin. Und mittlerweile hat er einen guten Vertriebsjob. Das ist so alles im Laufe unserer Trennung und on-offs ist er da ein bisschen aufgestiegen mit Firmenwechsel und so weiter.
Okay.
Hat auch versucht, mich damit zu behalten, indem er immer wieder erzählt hatte mit dem Huvern, mit wie toll er das gemacht hat und bald Erhöhung vom Gehalt und dies, das, aber ich bin ja nicht mit jemandem zusammen, irgendwie wegen Geld oder so. Deshalb, das hat nichts geändert. Aber, ja.
Und was war die Situation, die dich dazu bewogen hat, diesen Entschluss zu treffen, dich zu trennen?
Ja, also für mich war ganz ausschlaggebend, was viele Frauen genannt haben, als die Untreue, die ich schon vorher leicht vermutet habe, schwarz auf weiß sich gezeigt hat. Also zwar, ich hatte keine Beweise, dass es körperlich etwas gab, aber nach einem Jahr Beziehung hat er mich belogen, hat so komische Nachrichten immer wieder von einer angeblichen Kollegin auf dem Handy nach 10, 11 Uhr bekommen, wo ich neben ihm lag und wir sogar im Urlaub mit dem Sohn waren. Und da habe ich einfach nur so normal gefragt, ohne Drama, wer ist das? Ach, eine neue Kollegin im neuen Job, auf der neuen Arbeit. Und dann, ja, warum schreibst du dir denn so spät oder am Wochenende so? Dann hieß es, weiß ich auch nicht, vielleicht will sie ja was von mir, vielleicht weiß sie ja nicht, dass ich vergeben bin, dieses Versuchen, mich eifersüchtig zu machen. Und dann kam es irgendwie dazu, dass sich das Monate zog und dann hatte ich ihre Nummer abfotografiert, weil ich so ein Bauchgefühl hatte und habe sie dann konfrontiert, freundlich, also einfach nur gefragt, bitte, ich will, ich hatte immer durchweg das Gefühl, ich mache gleich einen Lebensfehler. Wenn wir heiraten, dann ist es zu spät, dann habe ich mein Leben ruiniert. Deshalb möchte ich, bevor wir so weit gehen, wirklich wissen, ob ich einen Fehler mache. Also mein Bauchgefühl hat geschrien, du machst einen Fehler. Und mein Kopf hat versucht, das zu analysieren. Und dann, ich musste einfach so die Wahrheit herausfinden, sonst konnte ich nicht weitergehen, aber auch nicht zurückgehen. Und dann habe ich einfach ein Foto von ihrer Handynummer gemacht und irgendwann mal Wochen später, als der Zeitpunkt kam, wo der plötzlich Überstunden hatte und das alles verdächtig war und gar nicht gepasst hat mit seiner normalen Arbeitszeit, habe ich sie angeschrieben und gesagt, hey, ich bin die Freundin von XY. Tut mir leid, wenn ich dich störe, bitte sag mir die Wahrheit von Frau zu Frau. Ich habe einfach Angst, einen Fehler zu machen und so weiter. Und dann hat sie mir gesagt, ich bin gar nicht seine Kollegin. Sorry, ich wusste auch nicht, dass er eine Freundin hat oder ein Kind hat. Ich wusste auch nicht, dass er so heißt. Der hat einen ganz anderen Namen genannt. Er hat mich auf Tinder kennengelernt. Und dann war klar, dass er so doppelte Spielchen macht. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, aber das war halt nur die erste Trennung, weil die hatten nichts miteinander, die haben sich nie getroffen. Es war trotzdem ein Fremdgehen und ein
Natürlich ist
Belügen.
es das.
Ja, und da war für mich schon ein Knack drin. Und ein Jahr später oder 2 Jahre später, als ich, nee, ein Jahr später, als ich schwanger war, kamen ähnliche Erlebnisse. Dann war ich in einer Krise und wusste, es hat keine Zukunft, aber ich bin schwanger und habe mich informiert über Abtreibungen, konnte es aber nicht. Und habe mich dann entschieden, egal was kommt, das halt zu machen. Und dann noch später nach der Geburt hatte ich dann schwarz auf weiß, dass er tatsächlich auch im Bett mit verschiedenen Frauen war und dass es so weiterging. Ob trotz aller Ultimaten und ganz offener Kommunikation, wenn sowas passiert, ich bin weg, egal ob wir ein Haus haben, egal ob wir ein Kind haben, egal was, ich bin dann weg. Trotzdem war das so, ja. Und das war für mich dann schon keine, ja, ganz kaputt.
Und
Also
das
keine
war
Hoffnung mal nicht mehr.
also der primäre Grund, warum du dich dann getrennt hast.
Ausgezogen bin ich ja schon 2 Jahre zuvor wegen dieser psychischen Gewalt und allem, aber die Hoffnung war noch da, weil der immens gehubert hat und immens Hoffnungen geschürt hat, dass sich alles ändert und mit Kind ist es noch schwieriger dann, sich dazu zu entscheiden, das final zu beenden. Aber als das dazu kam, hat mit diesen 2 Jahren, wo ich immer wieder Aufklärungen anhören konnte zu dieser Störung, das hat das auch geholfen, ja.
Und jetzt kommen wir auch gleich zu dem Punkt, was hat dir denn geholfen, in dieser Trennungsphase dann nicht mehr, irgendwann nicht mehr rückfällig zu werden und deinen Weg der Trennung durchzuhalten und das auch durchzuziehen für dich und vor allen Dingen natürlich auch für deine Tochter?
In erster Linie tatsächlich die ganzen Infos über die Persönlichkeitsstörung, weil ich erst dann verstanden habe, es ist nicht heilbar, der Mensch wird sich nicht ändern und ich habe mich nicht in den Menschen verliebt, wie er wirklich ist, sondern in dieses Bild, was er von sich dargestellt hat. Und das ist nicht wirklich er und was er wirklich ist, ist das, was ich erlebt habe und das wird sich nie ändern, es wird nur immer schlimmer mit der Zeit und immer schlimmer mit den Trennungen und Wiederversöhnungen. Und dieses Wissen darüber, dass es sich nicht ändern wird, nicht kann und dass es wirklich Narzissmus ganz typisch ist, wie alles beschrieben ist, hat mich einfach, ja, dann sieht man irgendwann mal ein, es braucht keine Hoffnung mehr. Also es kann einfach sich nicht ändern.
Hast du irgendeine Art von Therapie in Anspruch genommen? Hast du das je aufgearbeitet?
Ja, ich muss sagen, es ist leider auch nicht spezialisiert auf Narzissmus gewesen, aber ich war in der Schwangerschaft, als ich in dieser Krise war, behalten, nicht behalten, wie geht's weiter, habe ich eine normale Therapie angefangen, wo ich erstmal noch die Fehler bei mir gesucht habe, weil er ja auch gesagt hat, ja, mach ruhig eine Therapie, du bist ja so und so. Und dann hat mir die Therapeutin aber ganz klar gesagt, schauen Sie, ich kann, also Sie sind ja überall, läuft ja bei Ihnen alles normal. Also Sie haben ja auf der Arbeit keine Probleme mit Kollegen nicht, Familie nicht, Freunde nicht, nur in dieser Beziehung. Und ich habe halt gesagt, ich fühle mich schlimm, ich raste so schnell aus, ich bin nicht mehr ich, weil das hat mich ja alles dazu getrieben, anders zu sein. Und die meinte dann ganz klar, ja, aber in allen anderen Bereichen und vor dieser Beziehung war es ja auch nicht so. Also eindeutig bin ich angeblich zu unterwürfig, dass ich überhaupt mich hinterfrage die ganze Zeit. Und ja, es die Beziehung ist. Und sie konnte mich aber auch nicht richtig therapieren, weil sie sagte, was ist denn ihr Ziel? Entweder sie sagen, sie trennen sich oder nicht. Wenn sie sich nicht trennen, was ist dann ihr Ziel? Wie soll ich ihnen helfen? Also ich hatte mich da auch nicht ganz so angenommen gefühlt in der Therapie, aber es hat mir immerhin geholfen, den Fokus wieder dahin zu richten auf die Tatsachen, was das Problem ist und tatsächlich auszuziehen, weil das hat mir dann so eine neutrale Meinung gegeben. Ich habe ja nicht versucht, ihn schlecht zu reden, dass sie mir sagt, ziehen Sie aus und gehen Sie, sondern im Gegenteil, ich habe versucht, den Fokus auf mich zu lenken. Helfen Sie mir, wo habe ich die Probleme? Warum läuft das nicht? Und sie hat dann neutral einfach, das hat mir gezeigt, ja gut, ich habe jetzt genug bei mir gesucht. Da
Da
gibt's
ist nichts mehr zu finden, egal wie lange
nee,
ich suche. Und
egal,
das ist
ja.
ja A per se schon mal ungewöhnlich, weil leider oft die klassischen Ansätze der Therapie nicht funktionieren. Und deshalb ist es immer ganz toll zu hören, wenn es dann doch zur Therapie kommt, dass da jemand ist, der kann zwar so nicht benennen, dass da Gewalt, partnerschaftliche Gewalt vorherrscht, ne? Was oft eben dann ein Stück noch bleibt, also eine Lücke, die nicht schließt, dass man, um diesen narzisstischen Missbrauch zu verarbeiten, unbedingt Wissen braucht, aber Wissen alleine reicht eben nicht. Man muss es verstehen und man muss es begreifen, denn erst wenn man es begreift, also diese radikale Akzeptanz, die du auch vorhin genannt hast, dass man diese Hoffnung aufgibt, die entsteht, also diese Aufgabe der Hoffnung entsteht nur, wenn man an seinem Mindset arbeitet, im Sinne von, dass man richtig aufgeklärt wird, ohne Victim-Blaming-Ansätze. Und die Victim-Blaming-Ansätze in der Therapie sind ja oft, na, gucken Sie doch mal auf Ihr inneres Kind. Und das haben Sie doch schon von Ihrem Vater erlebt. Deshalb haben Sie sich den und den wieder ausgesucht. Es liegt mit Ihren Kindheitsmustern zusammen. Wo ist denn Ihr Anteil, ne? Wo es mir immer alle Haare aufstellt, wo ich mir denke, so viele Frauen, die falsche Therapieansätze bekommen und immer noch, ne, bei sich den Fehler suchen. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, wenn Gewalt in einer Partnerschaft von einem Partner ausgeübt wird, ist die Schuld, und ja, ich sage ganz bewusst Schuld, denn manchmal in unserem Leben haben wir Schuld an etwas, ne? Jeder ist mal schuld an irgendwas. Und die Verantwortung einzig und allein an den zu adressieren, der diese Gewalt ausübt. Nichts von dem Opfer, das Verhalten oder Aussagen vom Opfer führen dazu oder könnten etwas daran ändern, dass dieser Mensch diese Gewalt nicht mehr ausübt. End of story. Gibt es kein Wenn und Aber. Ne? Das ist alles diese narzisstische Gewalt in unseren patriarchalen Strukturen, konditioniert Frauen dahingehend ja schon, ganz andere Beziehungswerte zu haben und in dem Sinne auch Gewalt zu ertragen und somit sie nicht benennen zu können, sie nicht zu erkennen und sich dann wieder zu finden auf einer Therapie-Couch, die ihnen erzählt, oder er ihnen erzählt, naja, jetzt gucken Sie sich mal bei sich zu Hause in Ihrer Vergangenheit, ne, wo sind Ihre Anteile? Es geht gar nicht. Wir tragen ja auch in den meisten Fällen keine Schuld oder keine Verantwortung, übertragen das nicht dem Opfer, wenn es um körperliche oder sexualisierte Gewalt geht. Im besten Fall haben wir zwar heute immer noch, ne, was hattest du an und warum bist du mit hinter die Bühne gegangen, bla bla bla. Passiert auch noch, leider immer noch zur Genüge. Aber tendenziell geben wir, wenn körperliche Gewalt stattfindet, ja grundsätzlich erstmal nicht dem Opfer die Schuld daran. Warum tun wir es also, wenn jemand eine andere Form der Gewalt ausübt? Und die Gewalt bleibt die Gewalt, egal welche Form der Gewalt es ist. Sie ist an den Täter zu adressieren und auch nur der hat Schuld daran. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen.
Ja, dazu würde ich auch gerne ergänzen. Ich finde das so schade. Es wird ja meist von Menschen, die wahrscheinlich keine toxischen Beziehungen gewohnt sind, immer
Ja.
so Sätze gesagt. Also nicht nur dieses, es gehören zwei dazu. Das hatten wir ja oft. Also um eine Beziehung kaputt zu machen, reicht ja eine Person. Aber auch diese Sätze, die ich früher immer gehört habe, auch vor dieser Beziehung. Ja, heutzutage, unsere Generationen werfen Beziehungen so schnell weg und sind nicht mehr beziehungsfähig. Und warum diese Wegschmeißgesellschaft, man soll Sachen reparieren und sich Mühe geben. Und mit diesen Erkenntnissen denke ich mir, das ist so ein Schwachsinn. Also wenn es kaputt ist, dann soll man so schnell wie möglich gehen und nicht da noch bleiben und
Absolut.
versuchen zu reparieren. Aber einem wird dann so ein Schuldgefühl eingeredet, dass man ja beziehungsunfähig ist, weil man Beziehungen wegwirft, statt da zu bleiben und die einfach zu reparieren.
Und das resultiert, genau diese Einstellung resultiert, weil Frauen dazu konditioniert werden, um alles in der Welt, um jeden Preis die Familie, die Beziehung zu erhalten. Und das wird ausschließlich an die Frau getragen und das wird ihr anerzogen, aber nicht den Männern. Ne? Also ich sehe selten unter Kommentaren von anderen Creator, die sich mit Beziehungsthematiken beschäftigen, hunderte von Kommentaren von Männern, die sich fragen, wie sie ihre Beziehung verbessern können, sondern es ist überwiegend sind es immer nur Frauen. Und das sind ganz deutliche Anzeichen dafür, dass narzisstische Beziehungen kein individuelles Partnerproblem sind, das man lösen kann, sondern ein ganz tief verankertes, manifestiertes in unserer Gesellschaft Problem. Gesellschaftlich, global. Wir sprechen hier von jeder dritten Frau auf der Welt, nachdem der Podcast ja auch benannt wird. Dass jede dritte Frau ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. Wir müssen also aufhören, als Therapeuten, Therapeutinnen, Coaches, Coachinnen dazu fragen, was stimmt denn mit deiner Kindheit nicht? Sondern wir müssen anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Warum haben wir so viele gewalttätige Männer auf dieser Welt? Und dazu gibt es natürlich Antworten. Was unheimlich hilfreich ist, ist natürlich auch die Unterstützung von außen, der Austausch mit anderen Frauen. Ne? Gerade was man so in seinen Recherchen dann über Narzissmus auch liest und die Kommentare von anderen Frauen, die eigene Wahrnehmung ganz oft bestätigen, ist wahnsinnig hilfreich. Und an dem Punkt würde ich allen Zuhörerinnen ganz gerne einen Hint geben, der ist in den Shownotes verlinkt. Ich habe zusammen mit einer anderen Frau, einer Partnerin, ein Retreat ins Leben gerufen, um genau diesen Austausch und den Heilungsprozess zu fördern und da zu unterstützen. Also wenn ihr in den Shownotes mal guckt, vom 14. bis 21. Oktober gibt es zum dritten Mal das About Me Retreat, das genau speziell konzipiert ist für Frauen in und aus toxischen Beziehungen, um ihnen da all das, was sie in der klassischen Therapie nicht bekommen, zu bekommen. Es ist also ein sehr einzigartiges Konzept und wahnsinnig hilfreich. Also wenn ihr euch bewerben wollt, dann schaut gerne in die Shownotes, guckt euch die Location an, guckt euch an, was wir alles in 8 Tagen machen. Und wenn ihr Interesse habt, dann seid unbedingt dabei. Liebe Nina, zum Schluss natürlich noch das Wort für dich. Was würdest du aus heutiger Sicht Frauen an Impuls, Ideen und Ratschlägen mitgeben?
Ja, einerseits natürlich, wie eigentlich alle sagen und wie ich mir rückblickend auch sage, auf das eigene Bauchgefühl besser hören und auf die Red Flags, die man auch fühlt, ernst nehmen und nicht mit Logik und dem Kopf versuchen, irgendwie zu übertünen. Andererseits früher gehen. Also Zeit vergeht so schnell und Jahre vergehen so schnell und wenn man Chancen gibt und noch weiter schaut, das wird immer schlimmer. Man wird immer abhängiger voneinander, schneller Beziehungen abbrechen und ja, sich auch nicht, also Beziehungen nicht zum Mittelpunkt seines Lebens machen tatsächlich, wie ich früher dachte, ja, unbedingt Lebenspartner und so, was hat es mir jetzt gebracht? Eigentlich nur irgendwie ein Problem und das nur als Teil des Lebens zu sehen und einen Sinn auch in sich zu finden oder in Beschäftigungen, die einen glücklich machen, tatsächlich und ja.
Sehr schön, was du gerade gesagt hast, nur noch ergänzend. Es wird auch da Frauen erzählt, dass sie nur etwas wert sind, wenn sie in Beziehungen sind. Also dass das höchste Ziel im Leben das Fulfillment durch eine Beziehung ist, dass Frauen nur glücklich werden können und nur ganz sind, wenn sie eine Beziehung haben. Und deshalb fand ich den letzten Satz von dir, den letzten Impuls an die Frauen, unheimlich wichtig. Genauso ist es. Vielen Dank, liebe Nina, für deinen Mut,
Auch
hier
danke.
deine Geschichte zu erzählen. Ich bin gespannt, wie es dir danach geht. Manchmal bekomme ich Rückmeldungen von Frauen, die
Ja.
da im Podcast dann ihre Geschichte auch zum ersten Mal tatsächlich so detailliert erzählen, auch in diesem Rahmen, weil mittlerweile hat der Podcast echt eine Wahnsinnsreichweite. Ich hatte letzten Monat über 1 Million Aufrufe.
Oh, wow.
Ja, und das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, in der Kategorie Gesellschaft und Kultur ist er auf Platz 3. Ich habe gestern geguckt, vielleicht bin ich heute schon auf Platz 1 mit dem Podcast, weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken. Und ich freue mich sehr, dass diese Geschichten unter anderem auch deine ganz viele Frauen erreicht. Dir weiterhin ganz viel Kraft
Dankeschön.
und
Vielen
alles
Dank.
Weitere und nochmal von Herzen ein Dankeschön, viele Grüße von hier, vom Chiemsee, da oben in die
Danke.
Nähe von Bonn.
Dankeschön und viel Erfolg damit, weil das hilft ja so vielen, einfach mal
Vielen
wirklich zu
Dank.
sehen, was passiert. Ja.
Vielen, vielen Dank. Ciao, Nina.
Danke, tschüss.
Ja, die Trennung von ihm wird schwer. Und ja, die Schmerzen des Entzuges nach der Trennung sind kaum zu ertragen. Und ja, neu anzufangen macht Angst. Aber willst du in 10 Jahren immer noch darum betteln, geliebt zu werden?